HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Heinz Sommer als Gastgeber im Studio und als Gast Benno Uhre. Benno Uhre, Ihre Lieblingsanekdote in der Musik?
Es gibt viele Anekdoten, die mich begeistern, besonders was Musiker Musikern angetan haben.
Was?
Ein Beispiel, Debussy war ein ausgesprochener Kritiker von Richard Wagner. Er sagte über seine Musik, fängt nicht an, hört nicht auf, dauert nur.
Wunderbar. Benno Uhre, ein zweites Stichwort, für Sie, für Ihre Person wichtig, Kinderchirurgie.
Die Kinderchirurgie ist mein Leben seit vielen Jahren. Das Stichwort für mein Leben heißt, Kindern etwas Gutes tun. Kinder gesund werden lassen. Und zwar ganz direkt durch das, was ich tue. Das ist für mich Kinderchirurgie.
Das dritte Stichwort, was für unser Gespräch heute noch wichtig werden wird, Nordkorea.
Nordkorea ist ein einzigartiges Erlebnis für mich gewesen in meinem humanitären Leben, einem Leben neben den anderen Leben. Und Nordkorea war sehr erfolgreich, sehr schwierig und zwischendurch auch unmöglich.
Johann Sebastian Bach, die Variation Nummer 22 aus den Goldberg-Variationen, gespielt von Igor Levit. Sie hören den Doppelkopf in HR2 heute mit Benno Uhre und Heinz Sommer. Herr Uhre, warum diese Aufnahme?
Diese Aufnahme, weil Bach der Große für mich ist, bis heute. Ich spiele ihn fast täglich, kurz, aber fast täglich. Und Igor Levit, dem ich seit vielen Jahren sehr verbunden bin, der ein wunderbarer Pianist ist. Die FAZ hat ihn als Jahrhunderte-Pianist im Alter von 27 Jahren bezeichnet. Und er hat diese Goldberg-Variationen, deswegen haben sie mich besonders berührt, vor etwa einem Jahr in New York zur Aufführung gebracht, gemeinsam in einer Aktion mit Marina Abramovic, mitten im quirligen New York, in Manhattan, in einer Exerzierhalle, in eine Stille hinein, in einen schwarzen Raum mit einem weißen Lichtstreifen. Die Menschen waren überwältigt, man fiel sich danach in die Arme und es gab Tränen. Die Goldberg-Variationen sind bis heute große Bewegung für mich.
Man hört es in jedem Moment, Sie lieben die Musik und Sie leben sie. Sie haben gerade gesagt, Sie fangen jeden Tag mit einem Stück Musik an.
Wenn ich kann, spiele ich morgens ein kurzes, meistens Barockstück oder zwei oder drei und gehe erst dann in die Klinik.
Sie sind Pianist.
Ich bin kein Pianist, ich spiele Klavier. Pianisten üben viel. Ich spiele gerne Klavier und übe nicht gerne, deswegen spiele ich meistens vom Blatt, einfach so.
Anschließend gehen Sie in die Klinik, in die Kinderchirurgie. Das ist Ihr eigentlicher beruflicher Lebensalltag.
Das ist mein zentraler Lebensmittelpunkt, einer meiner wirklichen Säulen. Dort lebe ich und arbeite ich.
Sie haben mir vorhin im Vorgespräch gesagt, die Chirurgie ist Ihr eigentliches Gebiet gewesen. Sie sind ursprünglich als Chirurg ausgebildet. Sie haben als Chirurg habilitiert mit einer Arbeit über eine neue Operationsmethode. Ich fand das ganz spannend, dass man neue Operationsmethoden heute in einer Habilitation entwickeln kann. Und Sie sind dann zur Kinderchirurgie gekommen. Wie ist dieser Weg gewesen und warum?
Die Kinderchirurgie war schon vor der großen Chirurgie, der allgemeinen Chirurgie, mein Feld. Ich war zunächst etwas desorientiert beim Studieren, habe studiert und nebenbei Musik gemacht, danach auch zunächst mal musiziert. dann innere Medizin gemacht und festgestellt, das ist es nicht. Bin aus einer großen Sehnsucht heraus nach Afrika gegangen, in einen Katastropheneinsatz mit Kapanamu. Und dort habe ich Kinder, viele Kinder behandelt und mit einem chinesischen Chirurgen operiert. Der hat mir das beigebracht und dann habe ich gedacht, das ist es. Habe dann als Feld gesucht, was ich gefunden habe bis heute, nämlich die Kinderchirurgie. Und zwischendurch dann die Allgemeinchirurgie gemacht. Und in der Allgemeinchirurgie gab es dann eine neue Entwicklung, eine Revolution in der Medizin, in der Chirurgie, nämlich die minimalinvasiven Techniken, ohne aufzuschneiden, zu operieren. Das habe ich in der Kinderchirurgie dann weitergemacht.
Minimalinvasive Techniken. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Es klingt so spannend.
Es ist die Schlüssellochchirurgie, wie man so sagt. Das heißt, man schneidet nicht mehr auf, beispielsweise eine Speiseröhrenoperation beim Neugeborenen heute. Die wird ausführbar, ohne den Brustkorb aufzuschneiden. Man verbindet diese Speiseröhre und näht sie mit Instrumenten über Bildschirme. Das kann man inzwischen bei 60% unserer Operationen in der Kinderchirurgie tun, einschließlich Neugeborene, sodass das eine echte Revolution geworden ist. Und ich war an dieser Entwicklung beteiligt. Das war ein Geschenk, das man in die Gunst der Stunde erlebt hat, sowohl in der Allgemeinchirurgie als auch dann weiter in der Kinderchirurgie, das tun zu können und entwickeln zu können.
Sie sind heute Leiter der Kinderchirurgie in Hannover, so kann man das sagen. Sie sind sowohl an der Universität als auch nicht an der Universität, nämlich noch an der BULT. Das ist eine Tätigkeit, in der Sie auch sehr viel international tätig sind. Sind heute diese Gebiete so miteinander international vernetzt, dass man eigentlich Forschung gar nicht mehr national allein betreibt?
Man betreibt Forschung auf zweierlei Art. Entweder alleine in der Entwicklung einer eigenen Abteilung, in der Abteilung eine Forschungsabteilung einzurichten und dort zu forschen, aber heutzutage überwiegend vernetzt. Neue Operationsverfahren werden natürlich durch ein Team selbst entwickelt. Aber alles, was darum herum, die Evaluation von der Effektivität von neuen Operationsverfahren, von Vor- und Nachteilen, von molekularbiologischen Aspekten, von immunologischen Aspekten, besonders mein Feld, immunologische Aspekte zu bearbeiten, das macht man inzwischen vernetzt. Und wir haben Vernetzungen auf der ganzen Welt. Wir unterhalten uns, wir diskutieren von Tokio bis Cincinnati, von Helsinki bis irgendwo in der Welt. Diskutieren und entwickeln gemeinsam und sind vernetzt. Ja.
Wirft bei mir ganz spontan die Frage auf, ich habe Sie vorher das gar nicht gefragt. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Vier.
Vier?
Plus Latein.
Plus Latein. Ja. Als Mediziner müssen Sie Latein können, genauso wie ein Theologe Latein können muss. Ja. Gehört es sozusagen dazu. Ist die Weltsprache der Medizin Englisch? Oder
Englisch. Das gewöhnliche Englisch, also dieses Pidgin Englisch. Mhm. Aber inzwischen sprechen überall die nächste Generation, auch Länder, in denen das Englisch lange nicht so geläufig war, sprechen alle jungen Kollegen Englisch und gut Englisch. Und auch meine Generation, wir können uns inzwischen wunderbar unterhalten.
Welchen Schwerpunkt der Forschung hat Hannover jetzt genau?
Die Kinderchirurgie in Hannover hat zwei Schwerpunkte. Der eine ist die Immunologie, die Neugeborenen- und Kleinkind-Immunologie. Man weiß, dass das Neugeborene ja in eine immunologisch besondere Situation kommt, von 0 auf 100, was Keime und was das Verarbeiten von Stress anbelangt. Das ist ein wesentliches Feld. Der chirurgische Stress ist für diese Kinder besonders fordernd. Da gibt es Besonderheiten und da weiß man wenig drüber. Das ist ein Feld. Und das andere Feld hat auch mit immunologischen Aspekten zu tun, ist eine besondere Fehlbildungsform, nämlich die Fehlbildung der Gallenwege, die häufigste Ursache der Lebertransplantation beim Kind heutzutage. Und hier wird auch molekularbiologisch vor allen Dingen, aber auch klinisch geforscht und mit Registern.
Wenn Sie diese Tätigkeit heute betrachten und wir interessieren uns ja auch immer dafür, was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert, was hat sich weiterentwickelt, können Sie das irgendwie beziffern, wie dieser Fortschritt sich materialisiert, den Sie miterlebt haben, den Sie mitgestaltet haben?
Man hat immer mehr und immer effektiver den Fokus Kind und Wohlbefinden des Kindes, das wirklich Wichtige für das Kind, einschließlich Lebensqualität, die Untersuchung der Ergebnisse, systematische Untersuchung von Ergebnissen, von dem, was wir heute tun oder was wir vor Jahren getan haben, was heute daraus geworden ist, ist sehr in den Fokus gerückt. Das andere sind eben schonende Operationstechniken, die damit mit dieser Philosophie auch zu tun haben. Man hat völlig verändert die Krankenhausverweildauer. Fast Track ist der Begriff, also sozusagen so schnell behandeln, operieren und wieder entlassen, dass der Körper gar nicht merkt, dass er operiert ist.
Und das nicht aus Kostengründen, sondern aus Gründen des Wohl des Kindes.
Aus Wohlbefindlichkeit und aus, es geht den Kindern besser. Die Ergebnisse sind auch einfach sehr gut besser, wenn man das so tut. Das ist das eine. Es gibt auch einen politischen Aspekt. International auf der Welt, vor allen Dingen in Europa, hat sich die Qualität der Versorgung der Kinderchirurgie in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. Das betrifft weniger die sehr entwickelten Staaten, Deutschland, Frankreich, England, aber die Staaten im Osten, die Staaten im Süden, im Südosten. Hier hat es, und ich plädiere da eben immer für Europa, denn das ist ein Ergebnis Europas. Hier hat es eine eklatante Verbesserung der Versorgung von Kindern gegeben. Ich war vor 20 Jahren in Ländern, da gab es bestimmte Operationen, wurden zum ersten Mal durchgeführt, Operationstypen. Die Kinder sind vorher alle gestorben und heute ist das dort ein etabliertes Verfahren, Neugeborene an bestimmten Fehlbildungen zu korrigieren und die werden völlig gesund als Beispiel. Also hier hat es eine auf versorgungsmedizinischer Ebene eine erkennbare Verbesserung.
Vielleicht ein Gedanke, den wir, wenn wir über Europa diskutieren und über den Fortbestand Europas, die Weiterentwicklung Europas, viel zu wenig in den Blick nehmen, diesen Aspekt der medizinischen Versorgung und der Standards, die sich dabei eben auch erhöht haben. Die Medizin, die Kinderchirurgie ist ein großer Teil Ihres Lebens. Ein anderer großer Teil, Sie haben es bereits erwähnt und wir haben es anfangs auch schon kurz gehört, ist die Musik. Auf die wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen. Sie betätigen sich als Sammler von vergessener Musik.
Das ist richtig. Es gibt so viel Mainstream und es gibt noch viel mehr Vergessenes.
Etwas von dem Vergessenen wollen wir jetzt kurz einmal hören. Das waren Marietta Kratz, die Konzertmeisterin des NDR Elbphilharmonieorchesters in Hamburg und die Pianistin Kasia Wieczorek. Benno Uhre, was war das?
Das war ein Stück von Robert Dauber, einem der vielen Vergessenen, der ein Musiker in Prag in den 1930er, 40er Jahren war und der aufgrund seiner jüdischen Herkunft interniert wurde in Theresienstadt. 1941. Sein Vater, Doll Dauber, war ein bekannter Unterhaltungskünstler und hat sehr darunter gelitten.
Prag. In Prag.
Hat sehr darunter gelitten.
Und ist aber nicht interniert
worden. Er ist nicht interniert worden, weil er ein Varieté-Künstler war, sehr beliebt war. Der Sohn hat dann weiter musiziert in Theresienstadt. Da gab es ja viele Orchester. Lagerorchester waren ja damals in jedem Konzentrationslager auch deutlich gefördert und hat dort an legendären Aufführungen teilgenommen. Brundibar, die Kinderoper Brundibar und andere Einspielungen. Der Vater hat dann einen Auftrag bekommen, beim Besuch Hitlers aufzutreten. Hitler mochte seine Show und er hat das verbunden.
Das ist eigentlich kaum vorstellbar,
ja,
oder?
Eine Unschärfe. Hitler hat ja auch Jazzmusik gehört, wie man weiß. Doll Dauber hat das, der Vater hat das verbunden mit dem Wunsch, dass man seinen Sohn aus Theresienstadt entlässt. Das hat nicht stattgefunden, das Konzert hat nicht stattgefunden, Hitler hat es abgelehnt. Der Sohn ist dann 1944 an Typhus in Dachau umgekommen, der Vater ist daran zerbrochen und 1950 gestorben.
Und wie ist jetzt dieses Stück, wie sind Sie darauf gekommen?
Man hat lange kein einziges Werk von Robert Dauber gehabt.
Wusste man, dass er komponiert hat?
Man wusste, dass er komponiert, aber es gab nichts Erhaltenes, denn das Stück, was wir heute gehört haben, ist in Theresienstadt entstanden, 1942. Man hat es gefunden, 58 Jahre später, nach dem Tod des Vaters, und hat es dann 2008 herausgebracht, diese Serenade für Klavier und Violine.
Sie haben sich die Suche nach solchen Musiken, Musikerschicksalen, Musikgeschichten, nach den Vergessenen zu eigen gemacht. Wie viele haben Sie entdeckt inzwischen? Können Sie das sagen?
Naja, 300-400 vielleicht. Das ist ein Fass ohne Boden. Es ist so, dass nicht alles gut ist, aber es ist vieles gut. Und es gibt zu vielem außergewöhnliche Geschichten. Nicht alle sind so ernst wie diese Geschichte. Nicht alle sind spannend, aber es gibt Schicksale, es gibt Wunderbares, es gibt Spannendes und Interessantes. Ich bin dazu gekommen, weil ich als vom Blattspieler Notenfutter brauchte. Und durch die Antiquariate, vor 25 Jahren habe ich angefangen, durch die Antiquariate in Europa gegangen bin, immer wenn ich irgendwo auf einer Reise war, auf einer professionellen Reise, schnell in ein Antiquariat und gesucht. Und habe dort Noten gefunden von denen und Komponisten gefunden, von denen ich nie etwas erfahren hatte, und habe nachgesucht. Die Geschichten. Und das war ein Kosmos.
Lassen Sie mich das noch mal ein bisschen näher nachfragen. Sie sind Wissenschaftler im Bereich der Medizin. Habilitiert, Chirurg, Kinderchirurg und in dieser Frage auch führend. Und Sie suchen gleichzeitig nach vergessenen Noten. Sind Sie auch Musikwissenschaftler?
Ich bin keinesfalls Musikwissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler und ich habe da ein gewisses Know-how, wie man recherchiert. Das ist Naturwissenschaft. Die Musikwissenschaftler machen das wahrscheinlich anders. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe meine Passion verbunden mit dem, wie ich recherchieren gelernt habe, und habe dann gesehen, es gibt in diesen vielen Literaturstellen, Zeitschriften, Artikeln und allem möglichen Wunderbares, Neues, was man zusammenstellen kann. Und habe dann diese Musikstücke gemeinsam mit Marietta Kratz und Kasia Wieczorek vor allen Dingen, aber auch mit anderen Musikern zur Aufführung gebracht und die Geschichten dazu erzählt. Wir haben also eine Konzertreihe kreiert, in der wir immer wieder mal Wunderbares, was sicher seit 50, 80, 100 Jahren nicht aufgeführt wurde, wieder erklingen haben lassen mit den Geschichten dazu.
Wenn man das hört, wie Sie die Stücke suchen und finden, Sie sagten, Sie gehen Europa weltweit wahrscheinlich in die Antiquariate und gucken, was es dort an alten Noten gibt, und das nehmen Sie dann mit. Das ist ja kein systematisches Suchen. Ihr Buch, was Sie gemeinsam mit Rainer Schmitz geschrieben haben, einem Musikjournalisten, ist systematisch. Was ist da der Reiz gewesen, die ganzen Sachen in diesem Buch, denn das ist ja mehr als vergessene Noten, das sind Musikeranekdoten, Kuriosa, das heißt Tasten, Töne und Tumulte, all das, was Sie noch nicht über Musik wissen, was reizte Sie daran?
Das war eine Fortführung von dem, was da so spannend war in der Welt der Vergessenen. Rainer Schmitz, der ein ähnliches Buch geschrieben hat, ein erfolgreiches Buch über Literatur, und ich, wir saßen zusammen an 2013 vor Silvester und haben uns erzählt, was haben wir denn in diesem Jahr alles getan. Dann kam doch heraus, dass meine Geschichten und seine Bücher, die er zusammenstellt, eine gewisse Parallelität haben. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, aber wir kamen dann durch einen Menschen, der uns stimuliert hat, darauf, warum sollen wir das nicht einmal mit der Musik versuchen? Einfach die Geschichten und die Fakten zusammenstellen, die uns begeistern, die Musikwelt mit sich bringt. Nämlich alles, was war oder was Ratsch und Tratsch und was man so zusammentragen kann, das in einem großen Buch zu schreiben, ohne einen bestimmten Filter, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ohne Anspruch. Wir haben das getan, woran wir Spaß hatten, und wir haben die Teile genommen, die wir für mitteilenswert halten. Und insofern ist das Buch einfach nicht aus einer musikwissenschaftlichen Haltung heraus entstanden, obwohl es tausende von Geschichten sozusagen hat, 1160 Seiten. Es ist entstanden aus einer ganz persönlichen Auswahl von vielen, vielen Geschichten, wie Robert Dauber oder wie Fakten oder wie anekdotisches, wer über wen gelästert hat, wo Erfolge waren, wo Schicksale waren, wo Menschen zugrunde gegangen sind. Alles Mögliche ist in diesem Buch drin.
Ich sage jetzt schon, es ist unmöglich, dieses Buch von vorne bis hinten einfach durchzulesen. Aber für jeden, der hineinschaut, der wird eigentlich auf jeder Seite etwas finden, sofern er Musikfreund ist, was ihn begeistert, was ihn sofort unmittelbar anspricht. Es steht Wissenschaftliches, historisch Überliefertes neben Anekdotischem. Das hat Sie nicht gestört.
Nein, wir waren hier frei. Es war ja ein ganz neues Schreiben, ein ganz neues Erleben für mich. Ich habe viele medizinische Bücher geschrieben, Fachbücher und Zeitschriftenartikel geschrieben. Hier ist man immer gebunden. Ich bin in meiner Forschung zwar frei, aber ansonsten habe ich eine ganze Reihe Zwänge. Wenn ich operiere, sind 20 Menschen unter Umständen in dem Operationssaal beschäftigt. Je kleiner das Kind, desto mehr. Und ich bin eingebunden. In diesem Fall waren wir in dem Buch, in diesem Fall waren wir völlig frei. Das war ein ganz neues Erleben und es war nur im Plus. Es konnte nichts schiefgehen. Es konnte nichts stressig werden, sondern es war die Freiheit, das zu schreiben, was uns begeistert hat.
Wie hat auf diesen Akt der Freiheit, so möchte ich es mal nennen, der persönlichen Freiheit, wie hat die Wissenschaft oder die Fachwissenschaft darauf reagiert? Haben Sie Reaktionen aus der Musikwissenschaft erfahren?
Aus der Musikwissenschaft direkt nicht. Man hat uns hier und da natürlich einen kleinen Fehler nachgewiesen. Bei 1100 Seiten ist das unvermeidbar.
Wir haben vorhin über einen gesprochen. Ja. Sie haben unter den abgebrannten Opernhäusern das Frankfurter vergessen gehabt. Aber ich glaube, das ist ein lässlicher Fehler.
Ja, wir haben auch zitiert, unter Umständen zitiert, was nicht ganz belegt ist. Das spielt für uns keine Rolle. Wir wissen, was wo steht. Wir wissen, dass es irgendwo einmal in die Welt gesetzt wurde. Wir konnten nicht alles recherchieren, aber wir haben uns schon bemüht, das muss man sagen, wir haben uns schon bemüht, dass das, was da drin steht, auch Hand und Fuß hat. Dass diese Geschichten auch stimmen. Mhm. Und die Musikwissenschaft ist da natürlich gnadenlos. Das ist auch ganz berechtigt. Unser Anspruch ist kein musikwissenschaftlicher, sondern unser Anspruch ist ein aus der Begeisterung entstandenes Buch.
Das Buch beginnt mit A. A steht hier für Wahnsinn.
A steht für den Ton, der Robert Schumann in den Wahnsinn getrieben hat. Das eingestrichene A war der Beginn von seinen Halluzinationen.
Das weiß man.
Das weiß man und man weiß, dass er diese Halluzinationen nicht mehr los wurde. Bis hin zu ganzen Musikstücken, die er gehört hat, die er dann als Botschaft von Beethoven und Schubert aus dem Jenseits auch empfunden hat. Und er hat in dieser Situation, das unter dem Buchstaben A, dann die Geistervariationen komponiert. Mhm. In einer Tonart, die im Übrigen auf der Tonleiter am weitesten entfernt von A ist, nämlich dem S.
In der Mitte zwischen dem einen und dem anderen A.
Ja. Und während dieser Variationen ist er definitiv verrückt geworden, in Anführungsstrichen, ist er von der Rheinbrücke gesprungen und hat dann am Ende doch die Geistervariationen auch fertiggestellt.
Aber das war dann schon in der Heilanstalt.
Das war schon dann in der Heilanstalt und man merkt auch einen Unterschied in diesen Variationen vorher und nachher.
Einen qualitativen Unterschied.
Ich würde sagen, ein Stimmungsunterschied auf jeden Fall.
Das Buch endet, wie könnte es anders sein, mit dem Buchstaben Z. Und für mich, für ein solches Buch, in dem es um Anekdotisches geht, um Tratsch, um musikhistorisch manchmal nicht ganz Belegbares, um Dinge, also die irgendwo so in einer Sphäre zwischen Wissenschaft und On Dit liegen, endet sehr ernst. Es endet mit Z und Zyklon B. Was hat es damit auf sich?
Zyklon B ist ein Insektenvertilgungsmittel, wurde bekanntermaßen in den Konzentrationslagern systematisch eingesetzt. Heute wird Zyklon B zum Entmilben von Literaturseiten, also von Blättern und auch von Notenblättern angewandt und damit unter Umständen auch immer mal wieder für Noten von Komponisten, die in Konzentrationslagern umgekommen sind.
Da schließt sich der Kreis zu Robert Dauber und anderen, die sie wiederentdeckt haben.
Nun hat dieses Buch eine ganze Reihe dieser Geschichten. Dieses Buch hat natürlich vieles mehr. Dieses Buch hat Geschichten, die Komponisten betreffen, die ihr Leben betreffen, die Eifersucht und alles Mögliche betreffen, was man sich im Leben, nicht nur im Musikleben, vorstellen kann, auch Wissenschaftliches, zu Hirnveränderungen bei Musikern, was da passiert, was da an Begabung und was da an Erlerntem nachweisbar ist. All diese Storys, die wir gut fanden, sind drin. Vielleicht ist noch wichtig zu bemerken, alle Storys und alle kurzen oder längeren Abschnitte haben Stichworte. Mhm. Und diese Stichworte lassen nicht immer erschließen, was drin steht. Ich sag mal Spätzünder. Da verbirgt sich eine Geschichte einer Komponistin, die zunächst einmal nur ein Jahr im Konservatorium studiert hat in London im Alter von 19 Jahren und dann jahrzehntelang nichts getan hat, mit 68 im Alter von 68 Opus 1 ein Streichquartett komponiert hat und dann im Jahr 1989, sie ist geboren 1907, ihre erste Sinfonie fertiggestellt hat, der Opus 3, das dann von den Proms in London aufgeführt wurde, Standing Ovations gekriegt hat, ein großer Erfolg war und die aber da schon weit über 70 war. Mit 80 hat sie dann gesagt, alles liegt noch vor mir. Eine solche Geschichte unter dem Stichwort Spätzünder zum Beispiel.
Wie sind Sie zum Beispiel auf diese Geschichte gekommen?
Man recherchiert und recherchiert und fällt plötzlich in so eine Biografie hinein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich sie gefunden habe, aber ich habe sie gefunden. Und dann schaut man nach und dann sieht man, da ist eine gute Story drin.
Über 1000 Seiten. Man recherchiert und recherchiert, Sie gehen in die Antiquariate, suchen Musik, finden sie, forschen weiter. Sie spielen jeden Morgen ein kleines, kurzes Musikstück, haben Sie gesagt, vorzugsweise Barock. Und dann gehen Sie in die Klinik und Sie forschen und Sie operieren und Sie arbeiten mit Ihren Kollegen. Sie haben, ich habe auf der Liste geguckt, sind Mitglied in unzähligen Vereinigungen, Forschungsvereinigungen, Zirkeln, in denen medizinisch gearbeitet wird. Wie schafft man das alles?
Das weiß ich auch nicht, aber es geht. Es geht mit einer großen Begeisterung. Neugierde muss natürlich dabei sein, einer bedingungslosen Begeisterung für das, was man erreichen will, für Ziele. Und ein wichtiger Aspekt ist sicher die Fokussierung. Die Fokussierung auf den Prozess, auf das, was man machen will, auf etwas, was man erreichen will. Das heißt, man hat doch viel Freiräume und viel Energie, wenn man kein Fernsehen, nicht im Internet surft, wenn man nicht
zwecklose Dinge tut. Radio hören, Fernsehen sehen und im Internet surfen, das nimmt bei einem normalen Menschen ein beträchtliches Maß an Zeit, an Lebenszeit, an Tageszeit ein. Wie ist das bei Ihnen?
Das nimmt keine Zeit ein.
Also das heißt, Sie hören kein Radio, Sie sehen kein Fernsehen und Sie surfen auch nicht durch irgendwelche Angebote.
Ich lese jeden Morgen eine halbe Stunde die Zeitungen. Dadurch habe ich den Eindruck, ich versäume keine Informationen, auch weltpolitisch nicht, und habe das andere auf ein absolutes Minimum heruntergeschraubt. Aber vielleicht noch ein Schlüssel, der auch wichtig ist. Ich bin jemand, der nichts alleine tut. In allen Ebenen, in allen Welten, in denen ich unterwegs bin und unterwegs war, hat es immer Menschen gegeben, mit denen ich das zusammengetan habe. Ich habe in der Kinderchirurgie eine wunderbare Mannschaft, ohne die ich das nicht tun könnte, die mit mir gemeinsam das macht, die nicht gegeneinander oder gegen mich arbeitet. Wir ziehen an einem wunderbaren Gebilde, nämlich etwas nach vorne zu bringen. Und das gelingt uns mit immer mal wieder, knirscht es, aber am Ende sind wir alle gemeinsam für die Sache da. Das ist ein Geschenk. Und das andere, dieses mit anderen Menschen, betrifft genauso meine humanitären Aktivitäten, die ich viele Jahre gemacht habe. Da gab es immer ein Team, immer Teams, immer Menschen, mit denen man das getan hat. Und auch das Schreiben dieses Buches. Das Schreiben dieses Buches hätte nicht funktioniert, wenn ich es alleine getan hätte. Die Kommunikation mit Rainer Schmitz, wir haben fast täglich kommuniziert. Wir haben gelacht, wir haben Freude gehabt an den Geschichten, die wir uns immer wieder zugespielt haben. Und wir haben gemeinsam an diesem Buch gearbeitet. Ich hätte das alleine nicht geschafft. Und auch diese Musikaufführungen mit Marietta Kratz und Kasia Wieczorek und anderen Musikern, immer gemeinsame Aktionen.
Wir kommen gleich in unserem dritten größeren Teil auf Ihre Tätigkeit im humanitären Sektor als Katastrophenmediziner in Kap Anamur und anderen Feldern. Aber jetzt haben Sie ein Stück ausgesucht von Puccini, das berühmte O mio bambino caro aus Gianni Schicchi mit Anna Netrebko, Claudio Abbado und dem Mahler Chamber Orchester. Warum?
Weil das alles im Plus ist. Die Opern von Puccini waren immer schon von Anbeginn an oder in der Regel von Anbeginn an ein Riesenerfolg. Die Menschen haben es geliebt. Die Uraufführung von La Bohème in Palermo dauerte bis mitten in die Nacht, weil man die Musiker nicht gehen lassen wollte. Der letzte Akt musste um 1 Uhr wiederholt werden. Die waren fast alle Musiker, waren schon zu Hause. Puccini begeistert. Puccini wurde übrigens während des Zweiten Weltkrieges häufiger aufgeführt als Wagner. Hat die Deutschen auch in dieser Zeit begeistert. Und Puccini hat ebenso wunderbare Opern geschrieben. Lauter Geschichten dazu sind in diesem Buch und auch lauter Geschichten zu den Operndiven. Wir hören jetzt eine moderne Diva, Anna Netrebko. Zu Callas gäbe es viele Geschichten zu erzählen.
Die kann man machen. Väterchen, teures Höre, so heißt die deutsche Übersetzung, Un mio babbino caro aus Gianni Schicchi von Giacomo Piccini mit Anna Netrebko, Claudia Abbado, dem Mahler Chamber Orchester. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie hören den Doppelkopf in HR2. Heute mit Benno Uhre, Mediziner, Musiksammler und mehr, auch Katastrophenmediziner.
Na, ein Humanitärer, so würde ich es eher bezeichnen.
Was ist der Unterschied?
Die humanitäre Medizin, ich komme ja aus der Medizin in die humanitäre Hilfe. Die humanitäre Medizin ist einfach die, die in allen Situationen, nicht nur in Katastrophen, in allen Situationen, in denen Menschen bedroht sind, versucht, das Beste daraus zu machen, Menschen am Leben zu erhalten, Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Das heißt, die Katastrophenmedizin wäre dann zu sehr eingeengt auf Erdbeben oder ähnliche Ereignisse?
Ja, die Erdbeben spielen weniger eine Rolle. Natürlich gab es große Erdbeben und Naturkatastrophen und gibt es. Im Fokus stehen natürlich die menschengemachten Probleme, von den Kriegen bis hin zu den Unmöglichkeiten in manchen Ländern, dass Menschen dort sich etwas Gutes schaffen oder etwas ein menschenwürdiges Leben schaffen können.
Sie sind so ungefähr überall dort tätig gewesen, wo es dreckig ist, wo es gefährlich ist, wo es wirklich politische Unsicherheit im höchsten Maße gibt. Stichworte wie Sudan oder auch eben Nordkorea, wie wir eingangs in dieser Sendung gesagt haben. Was sind Ihre persönlichen Gefühle gewesen, wenn Sie dort gewesen sind? Können Sie das beschreiben?
Die vielen Länder sind natürlich alle anders. Der Völkermord in Ruanda war sehr schlimm, das zu erleben. Schlimm waren auch die Kriege in Sierra Leone und in Liberia, in denen viele Menschen amputiert wurden. Das war also das mitzuerleben, was da Menschen angetan haben, war also unvorstellbar. Und schlimm ist auch die Situation in Nordkorea, ohne Beobachter, was da passiert, was da nicht bemerkt wird. Es gibt viele andere Situationen, jede ist anders.
Wie sind Sie nach Nordkorea gekommen überhaupt? Es ist ja nicht normal, dass Mediziner aus unseren Ländern in Nordkorea tätig sein dürfen.
Es gab Ende der 90er Jahre ein Problem in Nordkorea, dass eine Naturkatastrophe dort, eine Überschwemmung, Hungersnöte hervorgerufen hat. Und in dieser Situation haben Robert Neudeck, damals für Kap Anamur, ich habe 20 Jahre ganz aktiv für Kap Anamur gearbeitet, ehrenamtlich, und wir waren alle ehrenamtlich tätig, gab es eine Situation, in der man anbieten konnte in Nordkorea, es gibt Nahrungsmittel, ein Angebot für ein Nahrungsmittelschiff, aber gleichzeitig auch ein Angebot, dort zu reisen und zu evaluieren, zu schauen, was man tun kann. Und man hat uns damals hereingelassen. Wir waren entsetzt. Schlichtweg entsetzt, was in Nordkorea in den Krankenhäusern passierte und in den Waisenhäusern. Das ist unbeschreiblich gewesen. Da waren die afrikanischen Länder teilweise deutlich besser dran. Auch die schlimmen Länder. Also, dass man dann erfolgreich über viele Jahre, über mehrere Jahre Krankenhäuser unterstützen konnte. Das war ein sehr schwieriges Projekt. Und im Rahmen dessen sind auch eine ganze Reihe Mitarbeiter dort tätig gewesen, was ganz ungewöhnlich war. Aus politischen Gründen wurde das dann wieder beendet. Wurden alle Nichtregierungsorganisationen dann aus dem Land verwiesen. Und wir haben immer mal wieder etwas tun können mit allen Schwierigkeiten. Und das Letzte, was wir versucht haben, jetzt hier auf meinem universitären Hintergrund, etwas auch für die Kinderchirurgie in Pyongyang zu tun. Sehr schwierig. Es war jemand dort, der operiert hat. Und wir haben dann herausgefunden, dass in dem Land eine kinderchirurgische Versorgung praktisch nicht stattfindet. Und wenn man weiß, dass jede kinderchirurgische Diagnose in der Regel den Tod des Kindes bedeutet oder eine schwere Beeinträchtigung für ein Leben lang, dann weiß man, was das bei einem Land mit so vielen Millionen Einwohnern bedeutet.
Sie haben diese Arbeit für Kap Anamur über einen langen Zeitraum gemacht, sind, wie Sie schon gesagt haben, dort an sehr vielen kritischen Punkten dieser Welt gewesen. Wie ist das, wenn man zurückkommt aus so einem Einsatz?
Das war nicht immer leicht. Es hat auch nicht immer Unterstützung gegeben. Das Schwierige ist, den Schalter umzulegen. Das ist mir jahrelang ganz gut gelungen. Heute gelingt mir das nicht mehr so gut. Den Schalter umzulegen, wenn man aus einer wirklich schwierigen Situation kommt und dann einen Tag oder zwei Tage später hier auf der Intensivstation oder im OP berechtigterweise ganz andere Medizin machen muss und das auch gut ist, aber man dann nicht einfach so und schnell das alles ablegen kann. Es hat nicht immer Unterstützung gegeben. Es hat auch Verwaltungsleiter. Es hat auch Verwaltungsleiter gegeben vor einiger Zeit, die gesagt haben, wir haben aber einen Anspruch, dass sie entspannt und erholt aus dem Urlaub zurückkommen und hier nicht solche Einsätze machen.
Das heißt, Sie haben diese Einsätze praktisch in Ihrer Freizeit
gemacht. Über viele Jahre habe ich die, ich habe am Anfang natürlich richtige Einsätze gemacht, also für viele Monate rausgegangen, aber dann mehrfach im Jahr, 5-mal, 6-, 7-mal im Jahr immer irgendwo hin und mich auch freistellen lassen zwischendurch und dann dort, wenn Projekte begonnen sind oder wenn es Vereinbarungen gab mit irgendwelchen Parteien oder Kriegsparteien oder Vertretern, wenn es Vereinbarungen brauchte, dann dorthin, um das zu tun.
Ich kenne Ärzte, die auch im Bereich der Katastrophen oder der humanitären Medizin gearbeitet haben und im Einsatz gewesen sind. Die haben diesen Switch zwischen den Erfahrungen dort in dieser doch anderen Welt, um es einmal so auszudrücken, und der hypermodernen Medizin hier nicht gut hinbekommen. Sie haben irgendwann gesagt, das kann man nicht miteinander vereinbaren, das ist nicht miteinander vereinbar, es kann so nicht sein. Wie würden Sie es für sich beschreiben? Haben Sie gelernt aus diesen Erfahrungen? Haben die Ihre Arbeit hier beeinflusst oder wie sehen Sie das Verhältnis?
Die Erlebnisse dort haben mich sicher menschlicher, in Anführungsstrichen, gemacht in der Medizin. Ich empfinde das so, mehr Empathie, obwohl der Chirurg ja immer in gewisser Weise nicht empathisch sein darf, wenn er zum Beispiel operiert. Da muss er sich entemotionalisieren. Aber mehr Empathie dem Patienten gegenüber und auch dem, der Leid erfährt. Unser Gesundheitswesen ist nicht immer weniger, immer mehr ökonomisiert, immer weniger darauf ausgerichtet. Also ich glaube, das habe ich sehr wohl mitgenommen. Ansonsten ist einfach ein gewisser Fatalismus eingetreten. Die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist einfach nicht wunderbar in allen Ebenen, dass man mit allem einverstanden sein muss. Und ich bin bereit, das einfach mal so zu akzeptieren. Wenn man was dagegen tun kann, dann tue ich was. Dann lasse ich mich auch mit anderen darauf bedingungslos ein, wenn ich überzeugt bin. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass die Welt oder ich leide dann nicht darunter so, dass ich es nicht tun kann oder dass ich dann nicht den Schalter umlegen kann, weil die Gegebenheiten so sind.
Wer hilft Ihnen damit am meisten beim Schalter umlegen?
Am meisten hat mich in diesem ganzen Leben, das ich in diesen verschiedenen Ebenen geführt habe, natürlich meine Familie, meine Frau, aufgefangen. Meine Frau hat immer mitgetragen, immer mitgemacht, was ich tue. Ich bin immer nach Hause wieder zurückgekommen. Sie hat ein eigenes Leben. Unsere Familie ist inzwischen, meine Kinder sind erwachsen. Ich bin sehr froh, dass sie nah bei uns sind. Wir sind eine gute, starke Familie für mich. Und es hat aber nie den Anspruch gegeben, ich muss das ändern, ich muss mich ändern, ich muss die Dinge anders machen. Es gab Support und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das andere ist, es gab auch mal Forderungen, nicht irgendwo hinzugehen. Im Humanitären, als Tschetschenienkrieg war und als dort Leute umgekommen sind, und auch Sarajevo, als die schlimme Zeit in Sarajevo war.
Den Snipern,
mit den Snipern. Da hat meine Frau gesagt, bitte da nicht hin. Das habe ich dann auch nicht getan.
Das haben Sie akzeptiert sozusagen. Ja. Wenn Sie jetzt auf diese drei großen Gebiete schauen, die wir auch in unserem Gespräch miteinander behandelt haben. Die Medizin in der Kinderchirurgie, die Medizin im humanitären Bereich, die Musik. Welches war der Bereich, der für Sie sozusagen das Lebenselixier immer wieder bedeutet? Oder gehört das alles zusammen?
Das ist alles meins. Das ist alles mein Leben. Da gehöre ich hinein in alle drei Gebiete und ich kann die nicht gegeneinander abwiegen. Überhaupt nicht.
Sie haben einen Punkt, den ich Sie noch fragen wollte, weil es mich interessiert hat. Viele Menschen, die so wie Sie engagiert sind, die im humanitären Bereich engagiert sind, auch in der Forschung engagiert sind, versuchen dann doch auch auf politischem Gebiet vielleicht etwas zu bewirken. Hat Sie es mal gereizt, in die Politik zu gehen und zu sagen, ich mache all das, was ich hier merke, was es an Defiziten gibt, mache ich öffentlich und versuche zu arbeiten an der Stelle?
Ich habe darüber nachgedacht. Ich wurde auch angesprochen. Dann hätte ich etwas aufgeben müssen. Eines dieser dreien oder zwei dieser dreien hätte ich aufgeben müssen, denn da habe ich antizipiert, dass mich das wirklich viel Energien kostet. Und zum anderen ist das politische Geschäft vielleicht nicht mein Geschäft.
Aber dann bleiben wir mal bei dem, was Ihr Geschäft ist. Wird es denn eine Fortsetzung geben von Tasten, Töne und Tumulten? Sie machen Ihre Aufführungen, Sie haben Ihr Ensemble, vergessene Musik, vergessene Noten und bringen das. Was wird es in diesem Bereich noch geben? Kann man da auf eine Fortsetzung warten oder gespannt sein?
Man kann sehr gespannt sein. Allerdings, wir haben dieses Buch dem Verlag angeboten, nachdem es fertig war.
Und, wir und haben jetzt vorher, fragt der Verlag, ob
wir haben vorher nicht über das Buch gesprochen. Und das wollen wir mit dem nächsten Buch auch tun. Natürlich ist da etwas in Arbeit. Natürlich wird da etwas entstehen. Die Begeisterung geht weiter, geht vielleicht in die eine oder andere Richtung. Und wir werden das dann kundtun, wenn es soweit ist.
Darauf sind wir gespannt. Das letzte Stück, was Sie ausgesucht haben, ist von Leonard Cohen. Und wir hören es schon ganz leise im Hintergrund hier im Doppelkopf von HR2 mit Benno Uhre und Heinz Sommer als Gastgeber im Studio. Benno Uhre, die letzte Frage, warum diese Musik?
Leonard Cohen hat mich begleitet, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Er hat uns verlassen im letzten Jahr. Und dieser Song Dance Me to the End of Love hat zwei Seiten. Er verbindet sehr etwas für mich mit meiner Frau. Er hat noch eine Seite, die vielleicht nicht so bekannt ist. Er ist entstanden nach einem Besuch eines Konzentrationslagers. Dance Me to the End of Love, Dance Me to the End of Life. Eine Geschichte, die mit den Musikern, die um ihr Leben spielten, in den Konzentrationslagern etwas zu tun hat.
Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Above.